Liebe Zuhörer, wir tauchen heute in eines der tiefgründigsten Geheimnisse des christlichen Glaubens. Die Dreieinigkeit. Wie kann Gott gleichzeitig Vater, Sohn und Heiliger Geist sein? Wie kann etwas drei und doch eins sein? In dieser Folge werfen wir gemeinsam mit Dr. Berthold Schwarz, Dozent für systematische Theologie an der FTH, einen Blick auf die biblischen Grundlagen der Dreieinigkeit und wir fragen uns auch, was dieses Geheimnis eigentlich ganz praktisch für unseren Glauben heute bedeutet. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Arthur Reiswig. Sie hören FTH Podcast und wir steigen direkt ein. Los geht's. So, jetzt begrüße ich ihn hier ganz herzlich bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Dr. Berthold Schwarz.
Hallo.
Herr Schwarz, was genau bedeutet eigentlich Dreieinigkeit, wenn Sie das, ich weiß, das ist herausfordernd, in einem Satz zusammenfassen müssten? Und warum ist dieses Konzept in Anführungszeichen für den christlichen Glauben eigentlich so zentral?
Ja, das ist natürlich die knifflige Frage des christlichen Gottesverständnisses. Die Dreieinigkeit bedeutet, dass man versucht, das Wesen Gottes, der ein Gott ist, in drei Personen zu untergliedern. Das ist sozusagen der logische Versuch, es zu beschreiben. Aber dieses Konzept reicht natürlich nicht aus, um wirklich deutlich zu machen, was ein Christ dahinter zu verstehen hat.
Es geht also um die drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wo finden wir die Dreieinigkeit in der Bibel? Weil das Wort selbst so ja nicht in der Bibel vorkommt, oder?
Genau, und da muss man schon etwas weiter ausholen, weil man einfach nur beim Suchen von Bibelstellen alleine weder den Begriff Dreieinigkeit findet, noch kann man von dort her direkt das Konzept Dreieinigkeit ableiten. Wir müssen anders herangehen. Wir müssen uns klar machen, wir reden von Gott. Und dieser Gott ist uns normalerweise nicht zugänglich, wie das auch in 1. Korinther 2, 11 bis 14 beschrieben ist. Denn niemand hat Gott erkannt oder was in Gott ist, sondern der Heilige Geist muss das erschließen. Wir sind also völlig ahnungslos, wer Gott ist in sich, in seinem Wesen. Und wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns mitteilt, was er denn selbst von sich sagt und die Anbeter und die Gläubigen hören und verstehen sollen. Und so ist der Anlaufweg über die Bibel zur Dreieinigkeit etwas umfassender.
Wie sieht er aus?
Wir fragen grundsätzlich, wie hat sich denn Gott mitgeteilt? Und dann stellen wir zum Beispiel fest, dass wir im Alten Testament Herrlichkeitsaussagen Gottes haben, seine Allmacht, seine Größe, seine Güte, seine wunderbare Macht, dass er ein Gott ist und andere Götter nicht angebetet werden dürfen. So hat er sich Israel offenbart. Und spätestens dann aber im neutestamentlichen Zusammenhang begegnen uns auf einmal Formulierungen, die uns irritieren. Aber da wir ja von Gott abhängig sind, dass er uns mitteilt, wer er denn ist und wie dann sein Wesen zu verstehen ist, stolpern wir über diese Aussagen. Wir nennen das in der Theologie triadische Aussagen. Also das sind Aussagen, wo auf einmal nicht nur Gott der Allmächtige, Gott der Wunderbare, El Shaddai oder so formuliert wird, wie im alttestamentlichen Kontext, sondern auf einmal finden wir, wie in der Taufformel in Matthäus 28, und taufet sie auf den Namen, Singular, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und die Christen haben beim Bibelstudium in der nachpaulinischen Zeit, in der nachapostolischen Zeit, sich überlegt, was steht denn in diesen apostolischen Schriften alles drin, und stolperten auch über solche Aussagen. Ein Name, drei Personen, die dann aber genannt wird. Das ist ja eigentlich auch grammatisch nicht richtig. Da müsste man einfach in den Namen von, aber es ist ja nur ein Name und der heißt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so haben wir etwa, ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht gezählt, aber circa mehrere Dutzend solcher Aussagen, die drei Personen nennen und ein Gott im Hintergrund steht, also der Herr Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ein Leib, ein Geist und ein Herr und ein Gott in Epheser 4. So könnte man eine ganze Menge Bibelstellen aufzählen. Und die ersten Christen haben sich jetzt überlegt, was teilt uns denn hier Gott mit? Und man hat über diese triadischen Formeln gedacht, hier wird uns ein Geheimnis mitgeteilt über das Wesen Gottes, das wir noch nicht so richtig fassen können, das wir aber auch nicht ignorieren dürfen.
Wie können wir als Christen mit diesem scheinbaren Widerspruch, ja ein Gott, aber drei Personen umgehen, das ist ja auch häufig in Gesprächen mit Zweiflern oder Skeptikern im Glauben das Argument, dass es sich einfach widerspricht, ein Gott, aber drei Personen. Wie können wir damit umgehen?
Ja, vielleicht müssen wir dann noch einen Schritt weitergehen und das fortsetzen, was ich eben andeutete. Das hängt damit zusammen, dass das christliche Gottesbild nicht das Ergebnis menschlicher Philosophie ist, sondern es muss von der Selbstoffenbarung Gottes abgeleitet werden. Es ist also kein logisches Verfahren, in dem man jetzt analytisch oder so, wie die Philosophen die Gottheiten versucht haben zu erklären, wie von Sokrates, Platon, Aristoteles her, hat man versucht, die Götterwelt zu identifizieren und so weiter oder auch in moderneren Konzepten. Sondern hier stolpern wir über bestimmte Dinge, die auch unseren Glauben ausmachen, die auch einem Zweifler vor Augen gehalten werden müssen. Das erste ist zum Beispiel eine ganz simple Begegnung in den Evangelien, wo Jesus einen Gelähmten, der durchs Dach gelassen wird, wo seine Freunde ihn durchs Dach vor die Füße Jesu legen. Und dann bekommen wir dort eine Mitteilung und von denen gibt es Dutzende in ähnlicher Form. Und dann sagt er zu diesem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Und alle Pharisäer und Schriftgelehrten murren, das darf er nicht sagen, das ist Gotteslästerung, denn nur einer kann Sünden vergeben und das ist der allmächtige Gott. Und dann reagiert Jesus in dieser Perikope darauf und sagt, damit ihr aber wisst, dass ich Vollmacht habe, nimm dein Bett und steh auf und dieses wunderhafte Zeichen geht nicht darum, dass man nur begreift, dass Jesus einen Gelähmten heilen kann, sondern dass er ein Attribut auf sich selbst bezieht, das nur Gott möglich ist. Und hier begegnet uns in Jesus etwas, was übernatürlich menschlich ist. Nicht nur ein Prophet. Ähnlich auch bei der Sturmstillung. Wer ist dieser Mensch, das im Wind und Wellen gehorchen? Also diese Fragen in diesen Evangelientexten machen auch einem Zweifler deutlich, auch damals schon und bis heute, mit diesem Jesus, das ist nicht nur einfach ein Prophet, das ist nicht nur einer, der kann irgendwas Tolles, sondern da werden göttliche Attribute auf ihn bezogen und davon haben wir ganz viele in den Evangelien und die frühe Kirche hat die gesammelt und hat daraus Schlussfolgerungen gezogen.
Kann man in der Bibel solche göttlich-personalen Attribute auch für den Heiligen Geist erkennen?
Ähnliches begegnet uns beim Heiligen Geist. Der wird nicht nur so als die Kraft Gottes beschrieben, sondern wir haben, wenn man die Grammatik ernst nimmt, der Geist Gottes wird als ein souveränes, eigenständiges Personsubjekt vorgestellt in den biblischen Zeugnissen. Denn eine Kraft kann nicht berufen, eine Kraft kann nicht abwehren, eine Kraft kann nicht lehren. Aber vom Heiligen Geist heißt es an mindestens 12, 15 Stellen, der Heilige Geist sendet, Apostelgeschichte 10. Der Heilige Geist versiegelt, er beruft, er erforscht, er lehrt, er offenbart, er führt zur Ruhe, er überführt. Das heißt, hier werden Verben einer Person zugeschrieben, die nicht einfach nur eine Kraft sein kann. Aber Moment mal, wir hatten doch eben gesagt, Gottes Attribute sind bei Jesus. Was macht denn jetzt der Heilige Geist? Der ist jetzt auch nochmal eine eigenständige Größe, die aktiv handelt und so wird sie vor allem auch in der Apostelgeschichte und anderen Stellen vorgestellt. Das alles hat beim Studieren der Bibel dazu geführt, dass die frühen Christen gesagt haben, da müssen wir neu über das Gottesbild nachdenken. Gott ist einer und daran wird sich nie was ändern. Aber er offenbart sich in seinem Wesen, in der Wirkung mit Gottes Attributen, in dem Sohn und auch scheinbar im Geist, der nicht einfach nur so eine unpersönliche Kraft ist. Und dann so ein Text wie Philipper 2, 6 bis 11, der Gott gleich war, erniedrigt sich bis zum Tod am Kreuz. Hey, Moment, Gott gleich? Wie geht denn das? Das ist doch nur Jesus. Und in diesem Zusammenhang kann man Zweiflern oder zumindest solchen, die besser verstehen möchten, wie die Dreieinigkeit in Anführungsstriche zustande gekommen ist, kann man von solchen Bibeltexten nahelegen, das Gesamtzeugnis der Bibel zeigt uns den einen Gott, der sich in einer geheimnisvollen Dreiart mitteilt.
Das heißt aber, dass eine der Grundprämissen, um sich dem Thema anzunähern, schon darin besteht, dass man das Zeugnis der Selbstoffenbarung der Bibel erst einmal ernst nimmt und diese Hürde zumindest mal auch beiseite legt, ohne den Verstand natürlich an der Garderobe abzugeben.
Ja, so würde ich das sagen. Das heißt, über einen rein philosophischen Weg kann man das natürlich versuchen zu begründen, aber das hätte von dort her, wäre das von vornherein möglicherweise auch zum Scheitern verurteilt, weil man ja wieder nur ein menschliches Konstrukt erfindet. Wir aber sagen, wir können ja über Gott nichts aussagen, wenn dieser Gott sich uns nicht mitteilt. Das ist eine christliche Prämisse, klar. Das muss man ein Stück weit dann auch akzeptieren. Rein über die Logik wird man diese wunderbare Offenbarung unseres Gottes nicht begründen oder ergreifen können.
Vielen Dank. Warum ist es jetzt aber wichtig, dass wir diese drei Personen Gottes nicht vermischen, aber auch nicht gänzlich voneinander trennen?
Ja, ein wichtiges Konzept, das damit zu tun hat, das ist die, so nennen wir das in der Theologie, die Relationalität Gottes, dass er beziehungsfähig ist. Beziehungsfähig zu uns Menschen. Das ist ja das ganz Großartige, das wir im Alten und Neuen Testament wunderbar vor Augen gemalt bekommen. Gott will mit dem Menschen Kontakt haben. Gott will seine Barmherzigkeit zeigen, aber auch seine ganze Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und dann kommt ein wichtiger Begriff, der im Neuen Testament ganz stark hervorgehoben wird, im ersten Johannesbrief. Gott ist Liebe. Und von der Logik her, die in dem Begriff Liebe steht, ist Liebe nie einfach eine statische Aussage, sondern Liebe ist immer relational. Und in dieser Relationalität, natürlich Gott zum Menschen, aber Gott ist Liebe, ist ja eine Wesensaussage. Das heißt, die Relationalität heißt, dass in Gott, dem einen einzigen Gott, gibt es eine Liebesbeziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Auch wenn das geheimnisvoll und auch mit unserer Logik nicht vollkommen erfasst werden kann, weil es viel zu sehr in eine Sphäre eindringt, die wir Menschen einfach nicht erfassen können, ist diese Liebe eine relationale, eine beziehungsmäßige Aktion in Gott. Der Vater ist deswegen nicht gleich dem Sohn und der Sohn ist nicht gleich dem Geist und der Geist ist nicht gleich dem Vater, sondern es ist in der einen Gottheit gibt es diese Liebesbeziehung, die dann auch der Spiegel ist, mit der er uns liebt und uns auch ein Vorbild gibt, in einer Liebesbeziehung untereinander zu leben. Das ist praktisch dann auch das Vorbild. So hat es zum Beispiel auch der Graf Zinzendorf mal in der Erläuterung der Dreieinigkeit in seinen Gruppierungen im Sachsenland mal umgesetzt.
Wie offenbart sich die Dreieinigkeit im Evangelium selber? Zum Beispiel, wenn wir auf die Taufe Jesu, auf das Kreuz und auf die Auferstehung blicken.
Ja, ich hatte ja vorhin schon so ein paar Aspekte genannt, die gerade in den Evangelien deutlich werden. Wir kriegen nicht außer diese triadischen Formeln, die als eine Offenbarung Gottes zu verstehen sind, finden wir in den Narrativtexten, also in den Erzähltexten der Evangelien, oftmals einzelne Hinweise darauf, wo eine Person der Gottheit agiert. Jesus natürlich als erniedrigter Sohn, der Heilige Geist dann ab Pfingsten oder auch schon vorher. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo wir sehen, dass Gott aktiv im Leben von Menschen wirksam ist. Wir sehen es auch bei der Taufe von Jesus selber. Wenn Jesus dann sich im Jordan taufen lässt, der Heilige Geist in Form einer Taufe auf ihn gesetzt wird und der Vater sagt, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Also das sind so narrativ erzählerische Evangeliumsperikopen, die uns deutlich machen, dass unser Denken gesprengt wird von dem, was da passiert. Und das bezieht sich dann auch auf die menschliche Taufe nach Matthäus 28, wo praktisch die Gottheit, der eine lebendige Gott in Vater, Sohn und Heiliger Geist auf diesen Täufling gelegt wird und ihn bevollmächtigt, jetzt zum Christsein ermutigt zu werden. Oder die Segenshandlung in 2. Korinther 13,13, wo der Paulus den Brief abschließt und die Gemeinde segnet in einer dreifachen Weise Vater, Sohn und Geist. Das sind Segenshandlungen, Taufhandlungen, Handlungen, wo uns deutlich gemacht wird, dass dieser Gott in seiner ganzen Kraft und Fülle uns nahe ist und der Gemeinde Jesus segnend zur Seite steht, da wird die Dreieinigkeit, lässt sich gut vermitteln.
Inwiefern unterscheidet sich jetzt diese Gottesvorstellung in der Bibel als dreieiniger Gott von anderen monotheistischen Religionen, wie zum Beispiel im Judentum und im Islam?
In den anderen monotheistischen Religionen geht man natürlich in der Regel gerade vom Judentum ausgehend und auch im Islam, der ja weitgehend auch partikular alttestamentliche Texte im Koran rezipiert oder modifiziert verwendet für die Deutungen, die dann der Koran vornimmt, bleiben meistens diese Vorstellungen in diesem ersten Gebot mehr oder weniger hängen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und sobald man die Logik einsetzt, dass der eine Gott in sich eine Dreiart, eine Dreifaltigkeit haben könnte und man würde das zählen, wird von diesen monotheistischen Religionen gesagt, das ist ja dann schon wieder ein sogenannter Tritheismus. Es sind ja dann doch drei Götter, Vater, Sohn und Geist. Und dies lässt sich verstehen, dass das Judentum und auch der Islam hier eine Inkonsequenz des einen Gottesverständnisses nahelegt. Und Christen würden da grundsätzlich möglicherweise sogar sagen, wir wollen ja auch gar keine drei Götter. Aber wir müssen mit dem Offenbarungszeugnis umgehen, das uns das Wesen Gottes erläutert und erklärt, weil wir sonst überhaupt keinen Zugang haben. Und dieser Gehorsam bindet die Christen daran, an dem zu arbeiten, was sie in der Schrift vorfinden. Und das hatte ich ja vorhin kurz skizziert, dass es triadische Aussagen gibt, dass Attribute der allmächtigen Gottheit auf Jesus und den Heiligen Geist bezogen werden. Und diese Offenbarung kann man nicht einfach übergehen. Und daraus erwächst ein Kontrast, dass die monotheistischen Religionen mehr oder weniger rational von der Einheit, von dem einen Gott-Gedanken ausgehen, der in sich vom Wesen her auch nur eine Einpersönlichkeit haben darf. Das ist verständlich, dass das diese monotheistischen Religionen so formulieren. Wir Christen kommen aber am Offenbarungswort nicht vorbei und müssen dort auch gehorsam dem schuldig sein, was dort vom Wesen Gottes mitgeteilt wird.
Mhm. Lassen Sie uns auf die Auswirkungen dieser Offenbarung für unser Leben als Christen ganz praktisch zu sprechen kommen. Wie wirkt die Dreieinigkeit ganz konkret im Leben eines Gläubigen? Also was tun, in Anführungszeichen, Vater, Sohn und Heiliger Geist sozusagen jeweils spezifisch im Leben eines Gläubigen?
Ja, wir haben verschiedene Aspekte, die natürlich auch im gesamtbiblischen Zeugnis vor Augen stehen. Wir sehen auf der einen Seite der Vater, der als solcher auch schon im Alten Testament agiert und vorbereitet, heilsgeschichtlich aktiv wird. Wir haben dann die christologische Bedeutung, dass auf einmal deutlich wird, dass nicht nur Gott der Vater der Schöpfer ist, sondern von Kolosser 1 her sehen wir auf einmal, Jesus Christus ist der Schöpfer des Universums. Dann haben wir die soteriologische Relevanz. Der Vater sendet den Sohn, der Sohn erniedrigt sich bis zum Gehorsam und zum Tod am Kreuz. Der Sohn erlöst und der Heilige Geist vollendet das Ganze, indem er den Menschen erneuert und heiligt. Also da sind die drei, in Anführungsstriche, Persönlichkeiten des einen Gottes in verschiedenen Bereichen unseres christlichen Lebens aktiv. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Die Qualität des Sohnes ist unser neuer Lebensraum. Wir leben in Christus und er in uns. Und gleichzeitig haben wir diese wunderbare Zusage, dass der Heilige Geist in uns wohnt und wir sozusagen der lebendige Tempel des Geistes Gottes sind. Also hier haben wir die Dreieinigkeit in verschiedenen Phasen unseres Christenlebens, von der Neugeburt über die Heiligung, über den gelebten Glauben, über die Kraft ethisch zu handeln, die Frucht des Geistes, Galater 5, 22, sind diese drei Personen des einen Gottes in der Gemeinde und im Christen am Wirken.
Jetzt ist mir in der Vergangenheit schon öfter aufgefallen, dass selbst Kindern, die mit biblischen Geschichten regelmäßig zu tun haben, auffällt, dass es da eine gewisse Spannung oder einen Klärungsbedarf gibt, wenn sie feststellen, dass Jesus für sich beansprucht, Gott zu sein. Wie kann man die Trinität kindgerecht, oder lassen Sie es uns etwas weiter fassen, allgemeinverständlich erklären, ohne dass man da in gewisse theologische Fallen tappt?
Die kindgerechte Erklärung ist sicherlich etwas ganz Wertvolles und man kann es auch versuchen, aber es gibt auch viele Bilder, die gerade in der Vermittlung für Kinder auch problematisch sind. Also wir haben ja dieses berühmte Modell von H2O, flüssig, gasförmig, fest. Aber wenn man das genauer auf die theologiegeschichtliche Tradition hin überprüft, nennt man das eigentlich Modalismus. Der Modalismus ist eine frühe Form der Auseinandersetzung mit dem biblischen Zeugnis, wo man herausfinden wollte, dass es einen Gott gibt und der kann nicht drei Personen haben, sondern dieser eine Gott zieht nur verschiedene Masken auf. Er erscheint mal als Vater, er erscheint mal als Sohn und er erscheint mal als Heiliger Geist, wie bei einem Theaterstück. Und das wäre dann auch bei H2O, diesem Modell, wenn man das dem Kind versuchen würde, zu erklären. Andererseits ist es auch nicht wie bei einem Apfel, das manchmal auch als Bild verwendet wird, Schale, Frucht und Kern. Dann würden wir ruckzuck in drei verschiedene Materien hineingeraten oder dann nennt man das Tritheismus. Dann wären es auf einmal drei Gottheiten, die nebeneinander gestellt werden. Also die Beziehung, die man Kindern vermitteln kann, also was ich auch oftmals bei unseren eigenen Kindern versucht habe, ob es immer fruchtbar war, ist nochmal was anderes, dass ich habe drei Streichhölzer genommen und sie hingehalten und dann habe ich die drei roten Köpfe gezeigt und dann habe ich es angezündet. Und dann habe ich die Kinder gefragt, wie viel Flammen sie sehen und wie viel Streichhölzer ich habe. Und da war zumindest die Idee für die Kinder soweit nachvollziehbar, dass es Dinge gibt, die man nicht einfach entweder oder lösen kann. Es ist nur eine Flamme und trotzdem sind es drei Streichhölzer. Und das war für ein bisschen ältere Kinder, das sind jetzt also nicht Vorschulkinder, sondern schon für ältere Kinder, die auch, war das zumindest ein Bild, mit dem sie was anfangen konnten, dass Dinge gleichzeitig sein können, auch wenn man sie gar nicht normalerweise eins und drei, müsste man eigentlich voneinander trennen und unterscheiden. Das Wichtige ist, glaube ich, für Kinder oftmals und manchmal auch für Erwachsene, die auf der Suche sind, für Erwachsene, die noch frisch in der Nachfolge stehen, dass man die Beziehung, die Gott zu uns hat, durch Liebe in den Mittelpunkt rückt. Und dass der Vater, der Sohn und der Geist uns in Liebe begegnen. Wenn wir das irgendwie auf dieser Beziehungsebene vermitteln können, lässt sich dann hinterher diese logischen Argumente besser ergänzen.
Welche geistlichen Auswirkungen hat es abschließend, wenn wir die Dreieinigkeit nicht nur als eine Lehre, sondern als gelebte Realität begreifen?
Ja, es ist ja nichts Schlechtes daran, dass wir Christen auch eine Lehre haben, wenn man Lehre auch nicht nur als ein statisches Wissen abhakt. Lehre hat ja auch eine Funktion, dass wir sehen ja bei Paulus an verschiedenen Ecken, auch in den anderen Briefen des Neuen Testamentes, aber Paulus ist da eben halt sehr pragmatisch, wenn er beispielsweise in Römer 6, Vers 11 betont, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde abgestorben seid. Aha, das soll man sich also für etwas halten. Also er hat es vorher in Kapitel 6 und 5 und so weiter entfaltet, was die Erlösung mit Jesus zu tun hat. Und man soll sich dafür halten. Also man soll an etwas festhalten, was auch einer Lehraussage, die nicht einfach nur ein statisches Wissen ist, sondern eine Wirklichkeit, die vor Gott gilt. Ähnliches haben wir auch in den Petrusbriefen, wenn der Petrus schreibt, dass ich euch das immer wieder in Erinnerung rufe, das verdrießt mich nicht, ich muss das machen, damit ihr das nicht vergesst. Also Lehre hat schon auch was Positives, wenn man es dynamisch versteht, wenn man es als eine Bereicherung, als ein Lebensmittel versteht, wovon auch die Gläubigen, die Kirche, die Gemeinde und auch der Einzelne lebt. Und wenn man von dort her dann auch sich bewusst macht, dass unser Gebetsleben ganz stark auch von dem Gedanken der Dreieinigkeit abhängig ist, fördert das auch die Art und Weise, wie wir vertrauensvoll beten, Fürbitte an Gott wenden. Oder im Amerikanischen ist es oft so, das ist eine Floskel, die wir im Deutschen manchmal haben, aber auch oft nicht kennen. Und wir beten das und das und das und lieber Vater, hilf uns doch. Und das beten wir alles im Namen Jesu. Also sozusagen noch wird doch mal betont. Also wir beten zum Vater im Namen des Sohnes durch die Kraft des Geistes. Und dass das Gebet so eine wichtige Funktion hat, auch bei der Dreieinigkeit, sehen wir in Römer 8, wenn es dann heißt, dass all unser Gebet letztlich ja nur Stammeln ist. Und dann kommt auf einmal der Heilige Geist und lässt unser brüchiges, hilfloses Beten, hilft er so zu übersetzen, dass es dann auch in der Gottheit ankommt, sozusagen beim Vater, weil der Heilige Geist das präzisiert, wie auch immer er das macht, ich habe da keine Ahnung. Aber das ist einfach auch schön. Das Gebetsleben ist also ganz stark durchdrungen von diesem Vater-, Sohn- und Geistgedanken, der uns in diese Beziehung zum unserem lebendigen Gott hineinführt, ermutigt, stärkt, den Horizont erweitert, sodass wir flehen dürfen Und manchmal ist es so, dass man eher auch aus einer kindlichen Haltung heraus sich eher an den Vater wendet. Und manchmal ist es die Perspektive aus Matthäus 28, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, dass man auf die Macht zu sprechen kommt und den Herrn Jesus, den Kyrios, den Herrn anruft und ihn um Eingreifen bittet und in der Kraft des Heiligen Geistes etwas vollzogen wird, was man sich wünscht oder wo man für jemand anderes in Fürbitte eintritt, dass die Tür fürs Evangelium aufgetan werde und so weiter. Also das ist auch das bereichert das mindestens das Gebetsleben von der Bitte über den Dank, über den Lobpreis bis hin zur Klage. Und das finde ich eine sehr große praktische Bereicherung für Gemeinde und privates Christsein.